Mobbing. Ein heikles Thema. Und nicht immer ist alles schwarz-weiss. Philipp und ich stellen uns heute die Frage, ob hochsensible Kinder eher das Risiko haben, von Mobbing betroffen zu sein und wie man alle Betroffenen, Täter und Opfer, kann stärken kann. Hallo miteinander.
Hi zusammen.
Und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von «Sensibel hoch 2». Heute reden wir über das Thema Hochsensibilität und Mobbing.
Ja, und da hast ja du, Bianca, auch eigene Erfahrungen gemacht.
Ja,
magst du ein bisschen darüber berichten, was du so erlebt hast, wie es dir damit gegangen ist?
Ja, das mag ich. Ich bin ja als Kind natürlich schon hochsensibel gewesen, habe das aber damals nicht können benennen. Klar, ich habe ja nicht gewusst, was Hochsensibilität überhaupt ist und dass es das gibt. Wie viele Hochsensiblen als Kind auch so mit aufgewachsen, dass das so ein bisschen wie ein normales Empfinden, ein normales Innenleben ist. Ich habe gemeint, allen geht es so, alle empfinden so tief. Und irgendwann habe ich dann schon gemerkt, dass ich ein bisschen anders bin und vielleicht ein bisschen anders empfinden oder tiefer empfinden. Und ich habe in meiner kompletten Schulzeit leider, eigentlich von seit Kindergarten bis und mit 20, eigentlich bis ich zur Schule rausgekommen bin, unter Mobbing gelitten. Habe das mittlerweile aber relativ gut hinter mich gebracht. Ist jetzt auch schon eine Weile her, gell? und ich habe mich auch schon so ein bisschen gefragt, jetzt in der Zeit, wo ich das so ein bisschen für mich verarbeitet habe, woran hat das gelegen? Und ich glaube, das geht vielen Mobbing-Betroffenen so, dass sie dann zuerst einmal ein bisschen die Schuld oder den Fehler oder den Grund bei sich selber suchen. Da bin ich natürlich auch ein bisschen nachforschen und habe mich dann schon auch gefragt, liegt das oder ist das trotzdem mal daran gelegen, dass ich vielleicht eher ein bisschen zurückgezogen, still, ein bisschen introvertiert vielleicht auch gewesen bin und mich vielleicht so ein bisschen eher für typisch hochsensible Sachen können begeistern, wie zum Beispiel malen, lesen, also ein bisschen eher zurückgezogen gewesen bin und halt nicht so in den grossen Gruppen unterwegs gewesen bin. Wie siehst du das, Philipp? Du bist ja lange in der Schulsozialarbeit tätig gewesen. Du hast ja mit ganzen Haufen hochsensiblen Kindern zu tun gehabt und natürlich ja auch Mobbing, das ist bei dir ganz sicher immer wieder das Thema gewesen. Was hast du dort für Erfahrungen gemacht?
Ja, also die Erfahrung ist natürlich einmal erstens so, dass heutzutage das Wort Mobbing fast ein bisschen inflationär gebraucht wird. Oder? Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und das ist natürlich dann genau für die Menschen, die Mobbing erleben, ganz schlecht, oder? Wenn relativ schnell etwas als Mobbing gilt. Also ich habe es natürlich dann auch erlebt, dass im Schulgang irgendwie jemand gesagt hat, Herr Rollenstein, der mobbt mich, oder? Mhm. Aber natürlich ist das aus Spass gewesen.
Ja.
Aber das Wort ist relativ häufig gebraucht worden. Und ich habe in dieser ganzen Schulzeit sehr viel Konflikt erlebt, zwischen Kind und Jugendlichen oder zwischen Lehrpersonen und Kind. Und ich habe ein paar Mobbingfälle erlebt, wo relativ schnell können aufgelöst werden können, indem man eben eingegriffen hat, indem man es eben gesehen hat, geachtet hat, hingeschaut hat und wirklich nicht so da hat, wie wenn es an der Schule einfach kein Mobbing gäbe. Das ist immer, das ist das Schlimmste, denke ich, was passieren kann, ist, bei uns gibt es kein Mobbing. Ich glaube, dass genau solche Schulen sehr gefördert sind, dass man nämlich tatsächlich das Gefühl hat, es gibt kein Mobbing, wenn man eben nicht hinschaut.
Ja,
und weil Kinder das Vertrauen nicht haben, sich an jemanden zu wenden. Mhm. Und das ist ja das Schlimme, oder? Dass Mobbing-Opfer dann in so Situationen sehr häufig Fehler bei sich suchen. Dass sie sehr häufig ein schlechtes Selbstwertgefühl haben. Dass sie sich von dem her nicht getrauen, wirklich für sich einzusetzen, dass sie das möglicherweise auch nie wirklich gelernt haben, von klein auf. Es ist ganz wichtig, dass du für dich schaust, dass du dich einsetzt und es hat dir niemand, aber auch gar niemand, irgendetwas Böses zu tun. Wenn das passiert, dann dann lernst du dich wehren oder du holst dir Hilfe, wenn du nicht kannst wehren. Und der Harmoniewunsch jetzt gerade bei hochsensiblen Kindern ist ja auch sehr gross.
Ja,
oder?
Ja.
Und wie erreiche ich die Harmonie am ehesten, indem ich mich anpasse im Aussen? Ich erreiche die innere Harmonie so ganz sicher nicht.
Ja, weil ich natürlich dann nicht das kann leben, was ich eigentlich würde wollen leben.
Genau. Und dann passe ich mich lieber an oder mache vielleicht sogar etwas mit, wo ich eigentlich genau spüre, das ist nicht gut. Oder? Also bei Mobbing gibt es ja auch immer die, die Mobbing stützen oder die nichts unternehmen.
Ja, ja.
Und ich habe natürlich in meiner eigenen Schulkarriere auch so Sachen erlebt mit Mobbing in der Klasse, wo aber das Thema einfach noch nicht bekannt war. Man hat dem nicht Mobbing gesagt.
Ja, ja, ja.
Und die Lehrer haben es dann, also unser Klassenlehrer hat es dann, wie glaube per Zufall erfahren, dass jemand von der Klasse wirklich gemobbt worden ist.
Also eins von deinen Gespönli.
Eins von meinen Gespönli. Und es ist damals, es hat dann aus meiner Erinnerung sehr schnell aufgehört, weil er hat dann, er war eigentlich ein ganz beliebter Klassenlehrer gewesen, und er hat aber auch sehr können ausrufen und er hat extrem ausgerufen. Er hat gefunden, das ist ein absolut, also es ist, das er sei ja sehr enttäuscht.
No-Go eigentlich.
Und das sei wirklich ja, ein absolutes No-Go, oder, dass man so mit einem Gespändli umgeht. Es ist aber nicht aufgearbeitet worden. Das hat man, glaube ich, zu meinen Zeiten einfach wie normalerweise gar nicht gemacht, oder? Man hat wie so das Wissen auch noch nicht gehabt, was Mobbing kann auslösen kann, was das an psychischen Schäden kann geben und für langfristige Folgen kann haben, betreffend dem Selbstvertrauen in die Menschheit vielleicht auch, oder? Man hat ja früher immer Mobbing vor allem vom Arm, man hat gemeint, das gäbe es nur am Arbeitsplatz.
Ja.
Aber dass schon kleine Kinder können so Mobbing oder zumindest Mobbing-ähnliches Verhalten an den Tag legen, das ist wie überhaupt gar kein Thema gewesen.
Und das Perfide ist ja, dass Mobbing ja grundsätzlich, egal jetzt ob hochsensibel oder nicht, häufig Kinder trifft, die mit einem geringen Selbstvertrauen ausgestattet sind. Und das ist ja nachher dann eben das Schlimme daran, dass durch das Mobbing das Selbstvertrauen natürlich noch mehr in den Boden gedrückt wird. Das ist eine Art wie ein Teufelskreis, oder? Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man diesen Teufelskreis versucht zu durchbrechen, oder? Dass man das Kind stärkt, dass es zu mehr Selbstvertrauen kann kommen.
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe ja dann, auch als Schulsozialarbeiter, habe ich ja sowohl mit Opfern wie auch mit Tätern geschafft. Und teilweise, es ist natürlich auch sehr plakativ, oder, jetzt von Opfer und Täter zu nennen. Weil das tönt dann so sehr danach, die Opfer, das sind die Menschen, die irgendwie eben unbedingt natürlich müssen geschützt werden, die aber auch null Eigenanteil haben, und Täter sind die, die 100% schuldig sind, böse sind. Und ich habe, wenn man es auseinandergenommen hat bei diesen Kindern, immer und immer wieder müssen sagen, so klar sind die Grenzen einfach nicht, wie wir sie uns vorstellen oder uns wünschen. Ich habe Täterinnen und Täter erlebt, die relativ schnell realisiert haben, hey, das, was ich gemacht habe, boah, ist gar nicht gut.
Ja.
Sich sofort entschuldigt haben und aufgehört haben, nachdem sie wochenlang wirklich, also wo man hat wirklich müssen reden, dass, sagen, das ist eine Mobbing-Geschichte. Oder? Und Opfer, die ich mit denen geschafft habe, wo es wirklich darum gegangen ist, endlich aus dieser Haltung rauskommen, immer ich. Und es ist ja klar, dass ich dran komme, weil ich bin zu blöd und zu dumm. Und also, wo sich selber so massiv abgemacht haben, dass sie damit natürlich ein gefundenes Fressen worden sind für Kinder, die jetzt halt einfach jemanden ja, wie gesucht haben. Das läuft ja sehr oft auf einer unbewussten Ebene.
Ja,
oder?
Ja.
Und ich will da nicht Mobbing-Geschichten wie soll ich sagen, so verniedlichen, absolut nicht. Ich sage einfach, dass ich bei den meisten Fällen, wo ich Mobbing erlebt habe, relativ schnell das hätte können aufgehoben werden und auch nachhaltig hätte können aufgehoben werden. Aber nur, wenn die Schule mitgewirkt hat und die Eltern mitgewirkt haben und die Kinder mitgewirkt haben. Natürlich. Das ist die Voraussetzung.
Natürlich, ja.
Und dort habe ich aber viel Wohlwollen erlebt und auch viel Reflexionsfähigkeit. Und das gibt es natürlich nicht überall. Ich meine, es gibt ganz, ganz schlimme Mobbingfälle, oder?
Mm-hmm.
Also so solche, wie du jetzt erlebt hast, wo sich niemand darum gekümmert hat, wo, so viel ich weiss, ja bei dir denn sie niemand das ernst genommen hat, oder? Oder wie hast du es
erlebt? Ja, ich habe halt einfach, nicht wirklich Ansprechpersonen gehabt, oder? Also ich glaube nicht, außer ich wüsste es jetzt einfach nicht mehr, oder? Hast du es mal nicht gewusst? Ich glaube nicht, dass es schon eine Schulsozialarbeit gegeben hat zu der Zeit, als ich in die Schule bin. Ich habe Jahrgang 77 für die, die es nicht wissen, dass sie sich ein bisschen einordnen können. Ja, ich habe nicht gewusst, dass ich mich wenden kann. Und mein Klassenlehrer, also meine schlimmste Mobbingzeit, muss ich sagen, war an der BITS. Also es war im Alter zwischen 12 und 16. Und mein Klassenlehrer, das war zwar eigentlich ein guter Mensch, aber es war so ein Lehrer alter Schule. Und ist jetzt halt nicht wirklich so ein der Typ Lehrer gewesen, wo man sich dann so vertrauensvoll angewandt hat, weil er so unglaublich zugänglich gewesen wäre. Das ist halt dort nicht ganz so einfach gewesen. Er ist zwar wirklich ein ganz netter, gerechter, aber auch ein strenger Lehrer gewesen, wo ich einfach wieder Zugang nicht so hatte zu ihm. Und sonst eine erwachsene Bezugsperson ist halt dann für mich in dieser Zeit nicht rum gewesen, weder in der Schule noch daheim.
Mhm.
Und das hat es für mich halt dann recht schwer gemacht, damit umzugehen, oder so ein bisschen einfach allein durch die Zeit durchzugehen und wie nicht, ja, eine Unterstützung zu haben. Und dort hat es mir natürlich extrem geholfen, wenn ich gewusst hätte, ich könnte jetzt die Schulsozialarbeit mir Hilfe holen oder allenfalls auch einen externen Berater oder vielleicht, wenn das Elternhaus einem dann zu einem Coach kann schicken kann, der einem ein bisschen stärkt. Es wären alles so Sachen gewesen, die mir extrem geholfen hätten.
Oder du hättest eine Lehrperson erlebt, die intensiv immer wieder mit der Klasse am Klima geschafft hat, auch manchmal vielleicht auch mal eine anonyme Umfrage gemacht hat, wie geht es dir persönlich in der Klasse?
Ja.
Weil dann hättest du ja natürlich Gelegenheit gehabt, wenn du Mut gehabt hättest, oder? Einfach so grundsätzlich hättest du die Möglichkeit gehabt, dann auch anonym mitzuteilen, Wohlbefinden 1 bis 10 bei einem 1 oder so.
Ich glaube halt einfach wirklich, dass das Bewusstsein für die Mobbing Geschichte, dass das wie zu dieser Zeit einfach noch nicht so verbreitet war. Und da mache ich auch niemandem einen Vorwurf. Das hat halt einfach viel damit zu tun, dass man das dort mal einfach wie noch nicht so. Man hat halt einfach Rangeleien gehabt und man hat Beleidigungen gehabt und man hat dann Strafen ausgesprochen, wenn die Schüler irgendwie auf dem Schulausgang geschuttet haben. Das sind so ein bisschen die offensichtlichen Sachen gewesen, die zu dieser Zeit bestraft worden sind. Und so ein bisschen die feinen, subtilen Sachen haben halt eben die Lehrpersonen zum Teil ja auch gar nicht mitbekommen. Mhm. Weil es ist halt schon so, Mobbing passiert ja häufig, also jetzt auch gerade in meinem Fall kann ich davon berichten, passiert ja häufig nicht einmal direkt im Schulzimmer.
Genau,
das passiert irgendwo versteckt auf dem Pausenplatz, das passiert, indem jemand irgendwo nicht mehr eingeladen wird, indem irgendjemand nicht mehr hergestellt wird und nachher auf Deutsch gesagt verarscht wird, oder? Wenn er dann dort auftaucht. Das sind alles so perfide kleine Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein auch der Schule und meinen Lehrern überhaupt keinen Vorwurf machen kann, weil das sind Sachen gewesen, die sie gar nicht haben können mitbekommen.
Mhm. Ja, Mobbing lebt ja von diese Wiederholungen, die eben nicht so offensichtlich sind.
Ja, das sind so viele kleine Nadelstiche.
Vielleicht einmal durch etwas Offensichtliches nachher entdeckt, wie es dann ans Licht kommt und dann sieht man, was sonst alles vorher gelaufen ist.
Ja, das sind so kleine, feine Nadelstiche, die einfach immer gesetzt werden. Ja. Oder? Und dann wirklich eigentlich tagtäglich.
Ja.
Das ist so ein bisschen, ich glaube schon, auch eher Mobbing ist nicht einfach mal ein grosser Vorfall.
Nein, einfach kein Fall.
Sondern das sind wirklich so wiederholende Geschichten, die eben so tröpfchenweise einfach so wie das eigene Selbstvertrauen nachhaltig vergiftet.
Mhm.
Ich kann es nicht anders sagen. Das ist so ein bisschen wie, ich kann es so beschreiben, das ist wie wenn man wirklich portionsweise über die ganzen Jahre vergiftet wird. Das ist so ein bisschen vielleicht noch eine bildhafte Beschreibung, wo sich jetzt vielleicht Leute, die kein Mobbing erlebt haben, etwas darunter vorstellen. Und jetzt hast du vorhin du hast gesagt, es gibt nicht so die klare schwarz-weisse Unterscheidung zwischen Opfer und Täter. Opfer heisst ja sowieso auch immer, du armes Opfer, du kannst dich ja gar nicht wehren. Natürlich
man macht
das Opfer dann noch kleiner, oder? Und man tut ja dann wie implizieren, du kannst dir ja gar nicht helfen.
Genau.
Das stimmt natürlich nicht. Und gleichzeitig habe ich aber auch erfahren, zum Teil auch sehr, sehr spät nach meiner Schulzeit, dann erst im Nachhinein, dass häufig auch Täterinnen und Täter Kinder sind, die mit einem nicht so wahnsinnig guten Selbstvertrauen ausgestattet sind. Also das ist meine persönliche Erfahrung jetzt aus meinem eigenen Fall, wo ich aber auch schon von anderen Seiten gehört habe, weil ich grundsätzlich glaube, dass Kinder, die von daheim aus wirklich ein gesundes Selbstbewusstsein und ein gesundes Selbstvertrauen mitbekommen haben, dass die häufig nicht zu Mobbing-Täterinnen und Täter werden. Wie hast du da, wie ist deine Erfahrung diesbezüglich jetzt aus deiner Schulsozialarbeiterzeit?
Ja, würde ich schon auch so sehen. Ich meine, Kinder, die auch grundsätzlich ethische und moralische Überlegungen oder Grundsätze mitbekommen, haben ja dort eigentlich eine gute Voraussetzung, dass sie den anderen Menschen auch so behandeln, wie sie es selber gerne hätten. Aber es ist halt sehr oft so, dass die Mobbing-Geschichten ja so eine Dynamik haben, oder? Dass die ja nicht damit anfangen, dass jemand sagt, komm, jetzt tun wir da den mobben. Oder? Das sind subtile Sachen, die dann ablaufen. Es gibt so ganze Prozesse, oder? Und dann gibt es, da gibt es auf irgendeine Art eine Befriedigung. Und manchmal ist es vielleicht auch ein Frustabbauen und für das braucht es irgendein Ventil, oder?
Ja.
Und da ist dann aus Sicht von Täterinnen und Täter bietet sich dann jemand an, oder?
Ja, und das sind dann wahrscheinlich wirklich häufig eher die sensibleren Kinder, das ist jetzt meine These, weil halt sensible Kinder auf die Nadelstiche und auf die Kritik und auf die Bösartigkeiten zum Teil auch sehr intensiv reagieren.
Genau.
Weil sie halt eben so ein tiefes emotionales Empfinden auch haben und das wir nicht so einfach an sich abprallen können. Und das ist auch häufig das, was ein Mobbing-Täter dann sucht. Genau die Reaktion, oder? Also jemand, der wie gar keine Reaktion zeigt auf die Nadelstiche während Tagen und Wochen, das einfach an sich abprallen lassen, der verliert ja nachher dann auch den Reiz, weil da passiert ja nichts. Mhm. Also sucht man sich jemand anders, wo man irgendwo eine Gefühlsregung oder eine Reaktion rauskützeln kann. Mhm. Und dann wird es spannend. Oder?
Mhm. Es braucht also eine gewisse Resonanz, oder?
Ja,
zwischen Täter und Opfer. Und ich würde auch behaupten, dass es so wie verschiedene Formen dadurch gibt, oder? Dass es wirklich so das sind vielleicht auch die meisten Geschichten in der Schule, können wir vorstellen, wo so wirklich subtil sich irgendein Mobbing wirklich entwickeln. So Sachen, da ist mir nicht sympathisch, oder das ist ein komischer, oder weiss nicht was, solche Sachen, oder? Oder da ist nicht so beliebt, oder was, oder? Wo man dann irgendwie, was sich dann in etwas hineinsteigert.
Das ist ja häufig ein Merkmal, wo dann derjenige vom ganzen Rest unterscheidet. Ja. Ob das jetzt ein optisches Merkmal ist, oder ein Merkmal im Verhalten.
Genau,
ob man so ein bisschen aus der Masse raussticht, weil er halt ein bisschen anders ist als die anderen.
Genau. Und das andere sind wahrscheinlich tatsächlich die Formen, wo es bösartig, wo man wirklich könnte sagen, da sieht man jetzt wirklich so eine gewisse Bösartigkeit dahinter, wo wie so bewusst ist. Oder? Ich glaube aber, also aus meiner Erfahrung kann ich jetzt nur berichten, in der ganzen Zeit von diesen 20 Jahren Schulsozialarbeit habe ich die erste Gruppe sehr häufig erlebt, oder? So wirklich, wo sich Sachen entwickelt haben und einfach zu wenig Reflexion, zu wenig Bewusstsein, zu wenig Achtsamkeit rum war und wo man dann eben gut hat können lösen und wenig sättige Sachen, man müsste sagen, die Täterin oder der Täter ist einfach resistent, oder? Also da kannst jetzt du irgendwie mitteilen, hey, das geht nicht. Checkt das überhaupt nicht.
Ja,
das war eine absolute Minderheit, die ich erlebt habe. Und ich glaube, wir haben in vielen Fällen, wo es bekannt worden ist, muss ich auch sagen, oder? Weil eben, wie gesagt, das läuft ja häufig versteckt ab oder in den meisten Fällen versteckt ab. Dort, wo es bekannt worden ist, haben wir sehr oft können das recht gut bearbeiten.
Bevor es dann noch eine schlimmere Eigendynamik dann entwickelt.
Gut, und schwierig ist halt einmal, dass ich natürlich den teilweise auch von Fällen gehört habe, wo man müsste sagen, jetzt ist schon so viel passiert, dass es jetzt ganz schwierig ist, in diesem Schulhaus mit den Eltern und dem Kind das noch aufzuarbeiten, wo wie klar war, wo die Kinder zu mir gekommen sind, ich will die Schule auswechseln.
Ja,
und die Eltern
ja.
das auch wollen.
Ja.
Und dann hast du wie nichts mehr machen. Und eigentlich ist mir am nichts nur geblieben, ja, eigentlich müsstest du ja nicht du gehen, sondern eigentlich müssten deine Widersacher gehen.
Mm-hmm,
oder? Aber es ist dann klar gewesen, ich will da nicht mehr bleiben. Und
ja,
das sind die Fälle, wo natürlich viel zu lange gewartet worden ist, bis Hilfe geholt worden ist.
Es ist dann vielleicht
das
halt
ist
auch
traurig.
So, dass du den Ort des Geschehens vielleicht auch nicht mehr unbedingt möchtest sehen.
Genau.
Oder
natürlich, es ist verständlich gewesen. Ich habe das gut können
nachvollziehen. Objektiv würde man dann wahrscheinlich schon sagen, ja, die Täter müssten ja eigentlich gehen, weil das sind ja die Schuldigen, ja, für ein Schlusszeichen.
Ja.
Aber vielleicht ist es dann vielfach für den Mobbing-Betroffenen einfacher, wirklich auch können, die Lokalität eigentlich zu wechseln, um dort wie neue Erinnerungen zu schaffen.
Ja. Und das ist aber auch etwas, was passiert ohne Aufarbeitung. Und das ist natürlich gar nicht gut.
Mhm.
Oder? Weil
mhm.
Ich habe natürlich auch solche Jugendliche erlebt, die sind das neue Schulhaus und es ist einfach dort wieder losgegangen.
Ja,
entweder
ja.
weil man die Person ja schon gekannt hat, auch im neuen Schulhaus, wenn es im gleichen, in der gleichen Ortschaft ist. Oder weil eben genau sie ihr Verhalten nicht aufgearbeitet haben. Oder,
oder eben und, Selbstvertrauen, der auch nicht gestärkt worden ist.
Ja, es ist einfach nicht geschafft worden mit der Thematik. Und sowohl dann mit den Opfer wie mit den Tätern nicht, oder?
Ja,
und da können Menschen oder Jugendliche oder Kinder nichts daraus lernen, schlussendlich. Und es geht ja um das. Es geht nicht darum, Sachen zu verurteilen, sondern frühzeitig zu erkennen.
Ja.
Da läuft etwas schief.
Ja.
Und dann das können positiv bearbeiten, oder? Und es geht nicht darum, dann, Täterkind zu sagen, du bist ein ganz böses Kind, sondern mit ihm das anzuschauen, hey, was ist da abgegangen? Wie bist du in das hineingeraten, dass du andere Kinder fährst, auf regelmässig plagen? Was steckt da dahinter?
Da ist definitiv etwas dahinter. Ich habe ja zum Teil von meinen ehemaligen Mobber aus meiner Schulzeit dann viel, viel später, also zum Teil 20 Jahre später, 15, 20 Jahre später, tatsächlich auch gehört, hey, es tut mir so leid, was passiert ist. Ich weiss gar nicht, warum dass ich das gemacht habe. Und es hat mich noch lange beschäftigt. Und ich würde es so gerne ungeschehen machen und ich habe wie auch eine Schuld mit mir getragen. Und das ist ja dann schon auch noch ein Zeichen dafür, dass bei den Mobbing-Täterinnen und Tätern auch etwas passiert. Das geht ja an ihnen auch nicht spurlos vorbei. Das ist wie, jetzt so im Vergleich mit einem Krieg, da verlieren ja immer beide Seiten. Es sind beide Seiten eigentlich Verlierer in so einem Fall. Oder? Darum ist es wirklich, ich finde es ganz, ganz eine wichtige Arbeit, die du gemacht hast in der Schule Sozialarbeit. Da wirklich einfach auch zu schauen, dass man ganz, ganz früh kann intervenieren kann, bevor es eskaliert. Das ist wahrscheinlich ganz, ganz entscheidend. Und denke wirklich mit der guten Portion Aufmerksamkeit seitens der Lehrpersonen und auch seitens der Schulsozialarbeit mit einem feinen Gespür, kann man ganz, ganz vieles verhindern.
Genau. Und ich glaube, dort ist wirklich etwas ganz Zentrales nicht. Bei uns gibt es kein Mobbing, sondern wir schauen hin.
Ja, genau.
Weil es ist nicht eine Auszeichnung für eine Schule, finde ich, wenn sie kann sagen, wir können kein Mobbingopfer bei uns, sondern eine Auszeichnung für eine Schule ist, wenn sie hinschaut, wenn sie Schwierigkeiten bearbeitet, wenn sie Konflikte löst, wenn sie Kindinstrumente auf den Weg gibt, wie man Selbstbehauptung kann lernen, Selbstvertrauen kann stärken, solche Sachen, oder?
Ja.
Und wie man auch Rücksicht nehmen kann auf andere, wie man sich zurücknehmen kann. Das sind Lebensthemen, wo ich finde, die wären in der Schule ideal aufgehoben.
Ja,
oder?
Ja, weil du natürlich ein soziales System hast, oder?
Ja,
wo du
genau.
das wieder dann kannst schleifen.
Ja, es gibt nie ein ideales System als das. Ich meine, das sind Kinder in einer Gruppe, die sie nicht selber gewählt haben und müssen lernen, damit klarkommen.
Ja,
das ist fürs ganze Leben zentral.
Ja, ja.
Und wenn dort ein guter Boden geschafft werden kann, dann kann man ganz viel erreichen, oder? Und der gute Boden, das ist nicht einfach, sage ich jetzt, die Verantwortung der Lehrpersonen, die sollen gefälligst, oder? Sondern die Lehrpersonen müssen auch die Mittel dazu bekommen und sie müssen Zeit dafür bekommen.
Das ist dann ein eigenes Thema.
Und es braucht eine Zusammenarbeit mit den Eltern auch, oder? Die Eltern müssen auch ihre Arbeit leisten und natürlich schlussendlich die Kinder schlussendlich auch, oder?
Natürlich.
Je nach ihrem Alter, mehr oder weniger. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das braucht aus meiner Sicht noch viel mehr für so Lebensthemen, die sind prägend für das ganze, ja, für das ganze Leben. Oder? Ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, ob du jetzt das Gefühl hast, du hast noch Nachwirkungen in gewissen Situationen, wo du irgendwie im Leben konfrontiert wirst, wo du merkst, ui, jetzt merke ich gerade so ein bisschen, kommt die alte Geschichte wieder führen.
Ja, das gibt es sicher einmal etwas. Grundsätzlich würde ich behaupten, dass ich es recht gut aufgeschafft habe. Und der Rest ist, glaube ich, ein bisschen hypothetisch. Weil ich weiss ja nicht, wie ich jetzt heute wäre, wenn ich kein Mobbing erlebt hätte. Darum kann ich wie nicht so ganz klar umreissen, das ist jetzt, weil ich früher gemobbt worden bin. Das ist hypothetisch, oder? Ich finde es natürlich aber wichtig, dass man, wenn man Mobbing erlebt hat in der Kindheit oder auch am Arbeitsplatz dann später, dass man das halt eben wirklich auch aufschaffen Weil das schon etwas ist, das schlägt keine Geissen weg. Wenn man das über so lange Zeit vor allem auch erlebt hat, dass das etwas ist, was einem natürlich prägt, ein Stück weit.
Ja, das schlussendlich haben wir ja auch die Frage gehabt, so wegen der Hochsensibilität und Mobbing, oder? Ich glaube, dass man schon sagen kann, dass grundsätzlich sehr sensible Kinder, oder? Ob jetzt hochsensible Kinder oder auch Kinder im ganz anderen neurodivergenten Spektrum, wo ja auch sehr, sehr sensibel sind, dass sie vielleicht tatsächlich geförderter sind, halt Opfer zu werden, wenn sie nicht ein gut ausprägtes Selbstwertgefühl haben. Oder? Das ist halt ja bei vielen hochsensiblen Menschen nicht so stark ausprägt, weil sie halt meistens nicht aufgewachsen sind mit dem Gefühl von, es ist total gut, dass ich so bin, wie ich bin.
Ja. Oder? Das ist ja leider aber Gabe. So. Ja.
Und sie haben ja dann häufig bei den Herausforderungen, kommen sie ja dann schnell drauf, ich kann das nicht, das heisst, ich bin nicht gut, mit mir stimmt etwas nicht. Das ist ja dann der Schluss, den sie zum Teil auch selber ziehen, ohne dass ihnen das von außen jemand klar sagt. Oder?
Aber es wird ja häufig von außen dann suggeriert, oder?
Ja.
Das sind dann die Sätze, genau, die berühmten so Sätze, so, du doch jetzt nicht so empfindlich.
Du nicht so schwierig.
Du nicht so schwierig. Oder
du bist schon jetzt, sehr sensibel.
Sag doch jetzt auch mal etwas. Mach mal vorwärts.
Ja, genau.
Das sind auch kleine Nadelstiche, die ganz sicher nicht böse gemeint sind von Seite von Eltern oder von wem auch immer. Aber wo natürlich dann trotzdem immer wieder ein bisschen am Selbstvertrauen halt kratzt.
Genau,
Das ist für hochsensible Kinder oder generell für sensible Kinder sehr, sehr entscheidend, dass sie dort drin bestärkt werden. Dass das, was sie sind und wie sie sich verhalten und was sie für Wesenseigenschaften auch mitbringen, dass das halt eben in erster Linie Gaben sind. Und dass es sicher Herausforderungen gibt, das muss einem Kind auch nicht verschweigen. Aber ich finde es wichtig, dass man einem Kind auch vermittelt, hey, die Herausforderung, die kannst du meistern. Und dann ist es sicher natürlich auch noch so, um jetzt vielleicht den Kreis auch noch mal schliessen zur Eingangsfrage, ob hochsensible Kinder eben häufiger gemobbt werden, weil sie hochsensibel sind, oder ob es im Umkehrschluss so ist, dass wenn hochsensible Kinder gemobbt werden, dass sie halt dann mehr darunter leiden. Als durchschnittlich sensible, weil sie halt einfach so Kritik von außen oder eben auch kleine Boshaftigkeiten, so kleine Nadelstiche halt einfach wirklich sehr, sehr persönlich nehmen und entsprechend schnell dann eben an sich weiter zweifeln.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass hochsensible Kinder Auseinandersetzungen, die man vielleicht von außen betrachtet als zugehörig zu der Kindheit und Jugend gehört.
So Reibereien.
Ja, dass sie so Sachen schneller auch können, weil sie so tief empfinden, auch könnten als Mobbing empfinden. Wo man vielleicht müsste sagen, da geht es mehr so ein bisschen um eine Situation, dass es um Selbstbehauptung geht, wo man mit dir müsste trainieren, dass du dich mit so normalen Auseinandersetzungen, die es gibt, dich lernst behaupten und nicht in eine Rolle reinrutschst, wo dann eben so eine Opferrolle ist, wo du nicht mehr daraus rauskommst und wo dann ein Prozess auch mit beeinflusst werden kann, wo sich dann eben negativ entwickelt. Ist ja dann die Arbeit, die zum Beispiel eine Schulsozialarbeit oder wo auch Lehrpersonen oder die Eltern mit dem Kind leisten oder? Und das Kind dort drinnen unterstützen, dass es lehrt, für sich einzustehen, auch mal vielleicht statt einfach verschwinden, irgendwo sagen, hey, hören die Leute, ich muss jetzt ein bisschen allein sein.
Ja,
also
ja.
Sich auch erklären, weil das ist häufig Gefahr, dass hochsensible Kinder nicht mitteilen.
Aha, ja, ja, also ich habe häufig als komisch gegolten,
ja.
Wo ich heute natürlich ganz klar könnte erklären, warum dass ich mich so verhalten habe. Aber damals habe ich es natürlich nicht gemacht, weil das für mich ja auch ein natürliches Verhalten war. Ich habe ja nicht können verstehen, warum das sich andere anders verhalten, im neurotypischen Bereich. Und wenn ich das dort mal erklärt hätte, ich weiß nicht, ob es verstanden worden wäre, aber ist mir heute schon klar, gewisse Verhaltensweisen sind wahrscheinlich ein bisschen komisch übergekommen, oder? Aber ich glaube grundsätzlich, wenn man die ganze Mobbing-Geschichte runterbricht, und das ist ein bisschen meine pazifistische Haltung halt, und ich muss dazu auch sagen, dass ich meine Mobber ja auch vollständig verziehen habe, ob sie sich jetzt bei mir entschuldigt haben oder nicht, das ist letztendlich egal. Ich bin grundsätzlich der Meinung, wie wir ja schon gesagt haben, es gibt keine klaren Opfer, die einfach nichts dafür können. Wir haben aber auch nicht Täter, die einfach schuldig sind. Es gibt auch bei den Tätern Erklärungen, warum sie sich so verhalten. Man muss es nicht entschuldigen,
genau,
aber man kann
es
erklären.
Ja. Ja.
Und es gibt für alles eine Erklärung. Und ich glaube, einfach so kommt niemand als Mobber oder als Täter auf die Welt. Da muss irgendetwas auch schon gewesen sein, wo dem Kind auch irgendwo das Selbstvertrauen wahrscheinlich ein bisschen angenagt hat.
Ich finde, du hast noch etwas ganz Wichtiges gesagt, oder? Erklärung ist nicht eine Entschuldigung.
Auf jeden Fall. Ja.
Oder eine Rechtfertigung, ja, für ein bestimmtes Verhalten.
Ja.
Es ist schlichtweg nur eine Erklärung.
Ja. Ja.
Das finde ich ganz zentral, weil häufig gibt es dann einen Aufschrei. Oder? Dass es dann heisst, oder wird der Täter geschützt.
Ja, ja, Täter-Opfer umkehr, oder? Ja, jetzt ist das Opfer noch selber schuld, oder? Weil es jetzt vielleicht hochsensibel ist.
Das überhaupt nicht. Man versucht, eine Erklärung zu finden für ein bestimmtes Verhalten. Das kann auch, wenn man die Erklärung hat, kann das auch präventiv helfen für andere Fälle.
Ja,
oder?
Ja. Und ich denke, das ist aber auch für Eltern ganz wichtig. Und ich glaube, das ist vermutlich in der Schule häufiger so, also das ist jetzt einfach eine Hypothese von mir, vielleicht kannst du mir die bestätigen, dass halt häufig Eltern von Mobbing-Täterinnen und Tätern wie ihre Kinder extrem in Schutz nehmen und sagen, mein Kind macht doch so etwas nicht, mein Kind ist doch völlig brav und verhaltet sich ganz sicher nicht so. So haben wir unsere Tochter oder unseren Sohn nicht erzogen. Und ich glaube, dort ist es ganz wichtig, dass Eltern halt auch wie halt mal Schritte zurück machen und denken, mal okay, ich tue anerkennen, dass mein Kind da sich falsch verhalten hat. Und jetzt tun wir das zusammen mit dem Kind anschauen. Und das heisst ja nicht bestrafen.
Genau.
Das heisst auch für den Mobbing-Täter oder die Mobbing-Täterin, wie eine neue Voraussetzung schaffen, dass das Mobbing nicht mehr notwendig ist. Dass sich das Kind wohlfühlen kann, ohne dass es andere mobben. Das ist vielleicht auch noch ein Input, wo mir jetzt ganz persönlich noch so ein bisschen wichtig ist. Weil mir geht es auch darum, Mobbing-Täterinnen und Täter, eben, an denen geht das nicht spurlos vorbei. Auch die muss man stärken. Unbedingt. Das ist auch ganz wichtig nachher für die Zukunft von diesen Menschen.
Und auch da könnte es einen Aufschrei geben, oder? Weil es geht doch nicht darum, Täter zu stärken. Es geht darum, Täter in dem Sinne zu stärken, dass sie so Sachen nicht nötig haben. Weil eigentlich ist das ein Zeichen von Schwäche, wenn man muss Gewalt anwenden gegenüber von anderen. Und Mobbing ist eine Form von Gewalt, oder?
Ja.
Also das dürfen wir sicher nicht verniedlichen. Das ist eine Form von Gewalt. Und kann massivste Auswirkungen haben. Und es geht aber darum, dass dort Täterinnen und Täter auch die Chance bekommen, ihr Verhalten können zu reflektieren und das können positiv zu verändern.
Genau.
Dass das nicht mehr passiert. Nie mehr. Oder?
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also ein bisschen Versöhnliches, oder? Zu einem relativ schwierigen Thema natürlich, das viele, viele bewegt. Wir hoffen, wir haben da ein bisschen einen Einblick können geben, jetzt aus Sicht von Hochsensiblen, aber auch aus Sicht von einem ehemaligen Schulsozialarbeiter. Danke, Philipp. Und wenn ihr jetzt mehr möchtet wissen zum Thema Hochsensibilität, dann findet ihr Informationen auf unserer Webseite. Das ist www.hs-schweiz.ch. Wir danken euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ein Hoch auf Sensibilität. Tschüss miteinander.
Tschüss zusammen.